Das ist doch mal eine schöne Einladung, wenn man den Heiligen Geist so willkommen heißt bei uns, wenn man ihn einlädt, auch hier heute Morgen in den Gottesdienst. Da kann man dann auch was erwarten, denn wo der Heilige Geist kommt, da bewegt er was, da bringt er manchmal auch was durcheinander, da geschieht auf jeden Fall was. Wir haben es gerade gehört, am Pfingsttag war es jedenfalls so, da gab es was zu erleben. 50 Tage nach Ostern sitzen sie zusammen in diesem Raum da in Jerusalem und dann passiert auf einmal was, ein Brausen wie von einem Sturm, aber keiner sagt, boah, hier zieht's aber, mal Zeit, die Tür zuzumachen. Oder hätte einer von euch das gesagt? Es gibt eigentlich immer irgendjemand, der sagt, oh, hier zieht's, aber mach mal die Tür zu oder sowas. Die Bibel erzählt uns davon nichts. Ganz im Gegenteil, die lassen die Türen offen und das sorgt dafür, dass dann auch noch andere Leute dazukommen, dass das Haus richtig voll wird, dass sie dahin strömen und dass sie gespannt sind, was da passiert. Die Leute, die da so unterschiedlich sind. Und dann erleben sie, dass da ein Feuer kommt und sich verteilt auf den Aposteln und keiner sagt, oh, offenes Feuer in geschlossenen Räumen ist aber gefährlich. Oder hätte es einer von euch gesagt? Es gibt eigentlich immer einen, der irgendwie darauf hinweist, ja, dass es auch gefährlich sein könnte. Die Bibel erzählt uns davon nichts. Zum Glück. Ja, die sind einfach erstaunt über das, was sie da erleben, dass sie verstehen vielleicht einfach auch, dass es der Heilige Geist ist, der da kommt in diesen Feuerzungen und der sich da verteilt und auf den Aposteln niederlässt. Und spätestens danach merken sie, dass hier was passiert, das auch sie betrifft, denn sie hören auf einmal die Apostel alle in der Sprache, die ihre Muttersprache ist. Auch wenn sie nicht aus Jerusalem kommen oder aus Israel, wenn sie von überall her zusammengekommen sind, und es ist ja wirklich eine kulturell ziemlich wilde Mischung, was da zusammenkommt an diesem Morgen. Die ganzen, ihr habt es ja gerade gehört, Pamphylier und Phrygier und Araber und wo sie überall herkommen, Elamiter und so weiter, die kommen alle zusammen und erleben, dass sie jetzt die Botschaft von Gott in ihrer Sprache erleben. Das ist spannend, das ist was Interessantes, was da passiert, da gibt's was zu erleben. Auch wenn nicht gleich klar ist, was da passiert, auch wenn es was völlig Neues ist und vielleicht auch was, was erstmal überfordert, die da kommen, die stellen sich nicht dagegen, sondern sie sind gespannt auf das, was passiert. Nur ein paar gibt's dann doch. Von denen erzählt die Bibel da in diesem letzten Vers, die sagen, wie kann denn das alles sein? Oder beim Luther heißt's, die sind doch voll von süßem Wein. Sind die etwa morgens schon betrunken? So erklären sie sich das ein bisschen, die verstehen es nicht und wollen es vielleicht auch gar nicht richtig verstehen. Das gibt's dann doch ein paar, die sich nicht ganz so darauf einlassen. Wenn du dich selber in dieser Pfingstgeschichte irgendwo verorten würdest oder suchen würdest, welche Rolle wärst du, die du am liebsten einnehmen würdest in dieser Pfingstgeschichte? Vor 2 Wochen haben wir hier Konfirmation gefeiert und da habe ich das entschieden. Da habe ich den Konfirmanden vorgegeben, Danika weiß es noch ganz genau, gell? Dass sie ein Bild nachstellen müssen, ein Pfingstbild habe ich da ausgewählt und da habe ich entschieden, welche Rolle die kriegen. Nämlich, dass die Konfis die Rolle von den Aposteln einnehmen. Mit dem Feuerzeug haben sie sich da eine Flamme gemacht und mir ging es darum, ich wollte ganz bewusst, dass sie in dieser Rolle von den Aposteln sind, dass sie spüren, sie sind die, die den Heiligen Geist haben und sie sind auch die, die anderen was weitererzählen können, ja, was für die dann wertvoll sein könnte. Diese Rolle wollte ich, dass die Konfis das so ein bisschen nacherleben in ihrem Konfi-Unterricht, im Konfi-Gottesdienst. Aber euch mache ich jetzt natürlich keine Vorgaben, das kann ich ja nicht machen. Ihr könnt euch selber jetzt mal überlegen, was wäre die Rolle, die eher zu dir passen würde? Wäre es auch die Apostelrolle, weil du sagst, ja, ich brauche das, den Heiligen Geist zu empfangen und ich gehe dann auch damit los und mache damit was. Ich erzähle vielleicht von dem, was ich glaube. Oder bist du einer von den anderen, die dazukommen, vielleicht von irgendwo von der Ferne, man guckt mal, man ist interessiert, passt es eher zu dir, dass du sagst, ich gucke mir das mal an und höre mal zu und dann betrifft es mich ja schon auch irgendwie, aber ich bleib ein bisschen auf Distanz. Oder bist du vielleicht, wenn du ganz ehrlich bist, auch einer von denen, die sagen, also das geht hier doch nicht mit richtigen Dingen zu, irgendwie ist das doch verrückt, wie kann man sich das denn erklären? Könnte ja auch sein. Es muss keiner jetzt sagen, welche Rolle er sich wählen würde. Ich finde nur diesen Gedanken interessant, weil der uns auch helfen wird, wenn wir das Gleiche jetzt dann auch mal machen bei der Geschichte, die ich als Predigtext ausgesucht habe. Da geht's nämlich auch, gibt's auch verschiedene Rollen und da ist ganz interessant, was da eine Rolle für uns sein könnte. Ich habe uns eine Geschichte ausgesucht, die auch eine Geistgeschichte ist, aber die keine so bekannte ist wie die Pfingstgeschichte. Wahrscheinlich ist sogar eine der unbekannten biblischen Geschichten. Wir gehen zurück ins Alte Testament und ihr habt ja letzte Woche schon eine Geistgeschichte aus dem Alten Testament gehört, wenn ihr da wart. Der Jürgen Sachs hat euch was davon erzählt, vom Geist im Alten Bund und von dem, was im Neuen Bund dann nicht mehr sein muss, das ist diese Vermittlerrolle und so. Auch heute gehen wir in den Alten Bund und zwar ins Alte Testament ziemlich weit zurück. Wir gehen in die Zeit, wo das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, aber noch nicht im verheißenen Land angekommen ist. Sie sind irgendwo dazwischen. In der Nähe vom Sinai, in der Wüste sind sie unterwegs und da lagern sie gerade. Und wir gehen jetzt zu Mose. Und Mose sitzt da und er grübelt. Mose geht Namen durch, einen nach dem anderen. Und Mose zählt. 58, 59, 60, noch 10. Er hat von Gott eine Aufgabe bekommen. Er soll nämlich 70 von den Ältesten des Volkes Israel auswählen und soll diese 70 in dem Zelt versammeln, wo Gott immer dem Mose begegnet und wo er zu ihm spricht. Wer diese 70 sind, das liegt in der Hand von Mose. Und so sitzt er jetzt eben da und überlegt, wen beruft er jetzt denn in diesen Kreis der 70? Ist gar keine einfache Aufgabe. Ist vielleicht ein ganz kleines bisschen ähnlich, aber eben ein bisschen dann doch, wie wenn der Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, entscheiden muss, wer darf mit zur WM dieses Jahr. Dann geht er auch Namen durch und er muss auch zählen, weil da gibt's auch eine Vorgabe, da darf man nicht zu viel mitnehmen. Ist keine einfache Aufgabe. Und beim Julian Nagelsmann diese Woche, ihr habt's ja vielleicht ein bisschen mitbekommen, da ist auch die Schwierigkeit, dass natürlich alle anderen genau wussten, was jetzt falsch ist und welche Entscheidung richtig ist und was man alles besser hätte machen können. Es ist schon interessant, ich habe das ein bisschen auf YouTube mal angeguckt, da hat man in Echtzeit mitverfolgen können an den Kommentaren, wie da kritisiert wird, warum er sich für den entschieden hat und warum der viel besser gewesen wäre und überhaupt und Nagelsmann muss weg und alles das. Habe ich gedacht, mein lieber Mann, der hat es gar nicht so einfach mit seiner Entscheidung. Er muss ja fällen, aber kriegt dann Kommentare von allen Seiten. War das bei Mose damals auch so eigentlich? Wenn der da 70 auswählen muss, ging es da genauso zu, dass die gesagt haben, naja, aber der hätte doch auf jeden Fall mit dabei sein müssen. Oder, wer ist die Nummer 1? Ja, das ist ja der große Streit diese Woche gewesen. Wer wird die Nummer 1? War das damals auch so? Wer ist die Nummer 1 bei Mose? Oder war es damals auch so, dass man sagt, es müssen aber aus jedem Stamm die gleiche Anzahl dabei sein, dass die vertreten sind, repräsentativ und so weiter, so wie es manche heute auch denken, wenn sie sagen, es muss aus jedem Club und so jemand dabei sein. Ich weiß nicht, ob es bei Mose damals so war. Ich habe mir das überlegt und dachte eigentlich erst, naja, wahrscheinlich nicht, weil der Mose ist doch eine Autoritätsperson für das Volk gewesen. Ja, die sind ihm gefolgt, dann werden sie ja wahrscheinlich auch seine Auswahl akzeptiert haben, fraglos. Auf der anderen Seite erzählt uns die Bibel, dass gerade in der Zeit das Volk überhaupt nicht so mit dem einig war, was der Mose so gemacht hat. Es war eine Zeit, da war das Volk sehr frustriert. Da hat man gejammert und gemurrt und man hat auch sich beschwert über den Führungsstil von diesem Projekt Auszug aus Ägypten. Die Leute hatten keinen Bock mehr auf dieses Manna-Brot, das es jeden Tag gab. Sie wollten Fleisch. Und das haben sie dem Mose auch gesagt. Und der Mose war auch frustriert, weil der hatte nämlich auch keinen Bock mehr auf sein Volk. Der hat nämlich gesagt, immer bin ich's, der es für euch regeln muss, der es für euch organisieren soll. Immer bin ich's, der für euch zu Gott soll und eure Bitten da vortragen soll. Ich kann das nämlich, das ist mir zu viel. Das wird mir zu viel. Und hat dann zu Gott sogar an einer Stelle gesagt, weißt, vielleicht tötest du mich einfach, wäre vielleicht besser. Also so frustriert war Mose. Kann durchaus sein, dass da seine Wahl auch nicht ohne Kommentare ausgekommen ist. Aber jetzt sitzt er eben da. Denn Gott hat ihn nicht getötet, sondern hat ihm die Aufgabe gegeben, 70 auszuwählen. Und so geht er die Namen durch. Aus dem ganzen Volk. 68, 69, 70. Fertig. Nominierung abgeschlossen. Dann werden die Berufenen informiert und dann werden sie zusammengerufen. Und was dann passiert, das erzählt uns der Text, den ich uns heute ausgesucht habe, 4. Mose 11, 24 bis 30. Mose versammelte 70 Männer von den Ältesten des Volkes. Die stellte er rings um das Zelt der Begegnung auf. Da kam der Herr in einer Wolke herab und redete mit Mose. Auf die 70 Ältesten übertrug er etwas von dem Geist, den er Mose gegeben hatte. Sobald der Geist mit ihnen war, redeten sie eine Zeit lang wie Propheten. Zwei Männer waren im Lager zurückgeblieben. Sie hießen Eldad und Medad. Auch zu ihnen war der Geist gekommen, denn sie gehörten zu den 70 Ausgewählten. Aber sie waren nicht zum Zelt der Begegnung gekommen. Trotzdem redeten sie nun im Lager wie Propheten. Ein junger Mann lief zu Mose und berichtete ihm, Eldad und Medad reden im Lager wie Propheten. Da ergriff Josua das Wort, Mose, mein Herr, das musst du verhindern. Josua war der Sohn von Nun und diente Mose seit seiner Jugend. Doch Mose entgegnete ihm, bist du an meiner Stelle empört? Wenn der Herr doch nur das ganze Volk zu Propheten machen würde, der Herr könnte doch ihnen allen seinen Geist geben. Dann kehrte Mose mit den Ältesten Israels ins Lager zurück. Spannende Geschichte, finde ich, und irgendwie auch eine witzige Geschichte. Denn, liebe Gemeinde, es gab sie damals schon und es gibt sie wahrscheinlich immer. Irgendjemand hat nicht so richtig verstanden, was er tun soll, hat das Memo nicht so richtig gelesen oder die Aufgabe nicht so richtig geblickt. Eldad und Medad sind es in dieser Geschichte. Die zwei sind solche Kandidaten. 70 sind auserwählt worden, 68 sind gekommen. Die zwei sind nicht wie bestellt zum Zelt der Begegnung aufgekreuzt. Warum eigentlich nicht, habe ich mich überlegt. Und wir erfahren es ja leider nicht. Wollten sie nicht kommen? Haben sie es verschwitzt? Haben sie einfach den Termin verpasst oder haben sie gedacht, das ist vielleicht an einem anderen Tag? Oder waren sie krank? Haben sie eine Entschuldigung abliefern lassen? Oder haben sie gemeint, dass andere Dinge gibt, die wichtiger sind, als zu diesem Zelt zu kommen? Keine Ahnung. Jedenfalls waren sie nicht da. Sie waren dort, wo sie immer waren, nämlich im Lager, dort, wo die anderen auch sind. Und dann kommt der Geist Gottes, aber eben nicht nur auf die 68, die da im Zelt versammelt sind, sondern auch auf Eldad und Medad. Obwohl sie nicht gekommen sind, obwohl sie im Lager sind, fällt auch auf sie der Geist Gottes. Das ist ja erstaunlich. Also man hätte jetzt erwarten können, dass diese 68 dann halt den Geist kriegen, wenn sie schon zu diesem Zelt versammelt werden und die zwei eben nicht. Aber die zwei gehören halt eben auch zu den Auserwählten. Deshalb kriegen sie auch im Lager, auch dort, wo alle anderen sind, den Geist Gottes und werden dann dort von dem Geist so erfüllt, dass sie prophetisch reden. Sie empfangen den Geist unabhängig von dem Ort, wo sie sein müssten oder wo sie jetzt eben sind. Und während die 68 dort am Zelt in das prophetische Reden verfallen, tun das die beiden eben im Lager bei den anderen. Interessanterweise ist das bei den 68 am Zelt überhaupt kein Problem. Ja, da gibt es kein Thema, da gibt es keine Frage, da gibt es keine Kritik. Die dürfen das am Zelt des Herrn, da macht man das wohl so. Da gehört es vielleicht irgendwie dazu. Bei den Zweien ist aber ein Problem. Denn als der junge Mann da kommt und sagt, Eldad und Medad, die reden prophetisch im Volk, ja, einfach so, dann gibt es auf einmal Kritik oder dann gibt es auf einmal ein Thema. Josua tritt auf den Plan. Josua sagt, er empört sich darüber. Ist doch interessant, bei den 68 hat er kein Problem gehabt, bei den zwei hat er ein Problem damit und sagt, Mose, das musst du unterbinden. Also Josua war jetzt einer, der war noch viel jünger wie Mose. Er war der, der ihn später sein Nachfolger werden wird, der das Volk ins gelobte Land dann hinüberführen wird. Er war schon auch wichtig für den Mose. Und der traut sich jetzt, zu dem Mose hinzustehen und ihm Vorschläge zu machen oder Vorgaben zu machen, was er zu tun hat. Nämlich unterbindet es bei den zwei. Schon eine ganz schön heftige Forderung, dass der Mose denen das prophetische Reden verbieten soll. Einfach nur, weil sie nicht am Zelt sind, sondern weil sie halt im Lager sind. Was treibt denn Josua eigentlich da dazu? Hat er Sorge, dass es irgendwie unkontrolliert wird? Hat er Sorge, dass Medad und Eldad dieses prophetische Reden nutzen, um vielleicht in Konkurrenz zu treten zu Mose und den anderen am Zelt? Empört er sich stellvertretend für Mose? So heißt es da ja in der Geschichte. Warum empörst du dich stellvertretend für mich? Ich meine, klar, als junger Nachfolger oder man kann auch fast sagen Auszubildender im Führen des Volkes Israels, da kann man schon verstehen, dass er für Mose eintritt und ihn auch schützen will. Aber sich stellvertretend für den empören, das muss ja offensichtlich wirklich nicht sein. Interessanterweise ist es für Mose gar kein Problem, dass Eldad und Medad auch prophetisch reden, auch wenn sie nicht da sind, auch wenn sie unter dem Volk sind. Für den Josua ist es ein Problem, für den Mose nicht. Mose antwortet sogar mit diesem erstaunlichen Satz, und das ist bisher der mir am meisten im Fokus ist in dieser Geschichte. Er sagt zum Josua, wenn der Herr doch nur das ganze Volk zu Propheten machen würde, der Herr könnte ihnen doch allen seinen Geist geben, das wäre doch noch viel besser. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, da sagte Mose, ich wünschte mir, dass alle aus dem Volk des Herrn Propheten wären und dass der Herr seinen Geist auf alle legen würde. Das wäre noch besser. Nicht den Zweien das verbieten, sondern allen den Geist Gottes geben, nicht nur den 70. Das ist meine Antwort. Nimm das, Josua. Damit muss der Josua erstmal klarkommen. Mose unterbindet gar nichts, sondern hätte es gern, dass noch mehr prophetisch reden. Nicht nur die Ausgewählten. Vielleicht ist es eine Frage für uns heute, die wir auch mitnehmen können aus diesem Pfingsttag. Ist das, was der Mose sich wünscht, auch unser Wunsch heute? Will ich, dass Gott seinen Geist unter das ganze Volk sendet? Und eben nicht nur zu denen, die an einem heiligen Ort, zu einer besonderen heiligen Zeit, Sonntagmorgens oder wann auch immer, an einem Platz zusammenkommen, sondern eben auch darüber hinaus, mitten unter das Volk. Will ich das? Oder bin ich eher einer wie der Josua, der dann da zu der skeptischeren Sorte gehört und sagt, naja, aber dann hat man es vielleicht nicht mehr unter Kontrolle oder was weiß man ja gar nicht, was daraus wird. Dann muss man es vielleicht eher unterbinden. Welche Rolle in dieser Geschichte möchte ich einnehmen? Das ist eine Frage, die ich euch jetzt einfach auch mal weitergebe. Überlegt es mal. Wie möchten wir sein? Nun seid ihr, liebe Gemeinde, ja heute Morgen hier oder wenn ihr auf YouTube zuguckt, dann habt ihr euch zumindest reingeklickt heute Morgen. Ihr seid fast alle wie die, die beim Zelt zusammenkommen, die extra dorthin gehen, wo man sie hingerufen hat. Ich weiß nicht, ob man euch heute Morgen hingerufen hat oder ob ihr freiwillig gekommen seid, aber wir sind die, die sich versammeln. Vielleicht sind wir sogar um die 70, wer weiß, wenn man es mal durchzählen würde. Ganz ähnlich wie die. Vielleicht sind wir schon allein deshalb ein bisschen in dieser Rolle derer, die den Heiligen Geist erwarten, wünschen, eben dort, wo man ihn auch erwartet. Ja, am heiligen Ort oder vielleicht hier in der Kirche, im Gottesdienst, da wünscht man sich den Heiligen Geist. Aber als solche ist es unser Wunsch, dass der Geist Gottes eben nicht nur für uns da ist, sondern auch für die anderen, die nicht kommen, für die, die im Volk sind. Oder ist es für uns sowas, wo man so ein bisschen auch das Exklusive gern hat? Ja, das ist für uns und daran soll man auch merken, dass wir irgendwie eine besondere Funktion haben, eine Nähe zu Gott oder so. Beten wir darum, dass Gott seinen Geist austeilt, auch heute, nicht nur in den Kirchen, sondern in den Familien, in den Nachbarschaften, in unseren Orten, in unserem Land. Und eben nicht nur an die, die sich dafür extra versammeln, sondern dass Gottes Geist in die Welt hinauswirkt. Ist es unser Gebet? Vielleicht eine wichtige Frage für uns heute Morgen. Es ist ja nicht so, dass wenn man den Geist weitergibt, dass man dann selber wenig davon hat. Das finde ich in der Geschichte schon interessant. In der Luther-Übersetzung heißt es, Gott nimmt vom Geist, den er auf Mose gegeben hat, wie wenn man den so in die Hand nehmen könnte, und gibt davon auf andere weiter. Aber es wird dadurch nicht weniger bei Mose. Ja? Der hat jetzt nicht weniger Geist. Genauso bei der Pfingstgeschichte ist es auch so, da kommen die Flammen und die teilen sich auf, diese Flammen. Aber diese eine Flamme wird deshalb nicht weniger. Das ist wie bei einer Kerze auch. Du kannst mit einer Kerze die nächste Kerze anzünden, dann brennt die erste aber trotzdem weiter, genauso wie sie auch sonst weiter gebrannt hätte. Es wird jetzt nicht irgendwie weniger, aber eine andere bekommt auch was ab. Vielleicht muss man sich das bewusst machen, dass der Geist Gottes nicht was ist. Wenn das weitergegeben wird, wird es nicht bei uns weniger. Es wird vielleicht weniger besonders, das vielleicht. Aber auch andere dürfen den Geist Gottes empfangen und genauso nehmen. Beten wir auch da dafür, dass das passiert. Sind wir vielleicht ein bisschen wie der Mose in dieser Geschichte? Jetzt nehme ich euch mal noch in seine Rolle mal ein bisschen mit rein. Mose ist ja interessanterweise der, der den Auftrag kriegt, zu entscheiden, wer zu den 70 dazugehört. Ich meine, Gott hätte ja auch selber einfach auf 70 Leute seiner Wahl den Geist Gottes schicken können oder wegen mir auch auf weniger oder mehr. Aber er nimmt den Mose damit rein, er gibt ihm eine Aufgabe. Vielleicht gerade in seiner Frustration, ja, nimmt er ihn damit rein und sagt, Mose, ich brauche dich. Und zwar, du sollst entscheiden, wer gehört zu den 70 dazu. Wem soll ich meinem Geist geben? Das ist eine ganz schön verantwortungsvolle Aufgabe. Also stelle ich mir gar nicht. Das ist schwieriger als das, was der Julian Nagelsmann entscheiden muss. Eine USA-Reise ist da eine Kleinigkeit dagegen, wenn man entscheiden muss, wer kriegt den Heiligen Geist und wer auch nicht. Mose darf das. Mose darf entscheiden, welche Namen er Gott nennt und wer für wen er den Geist Gottes erbittet. Ist das vielleicht auch unsere Rolle? Vielleicht denken wir uns mal in diese Situation rein, dass wir von Gott den Auftrag kriegen, zu beten für ganz konkrete Namen, dass sie den Heiligen Geist bekommen. Dass man nicht nur so ganz allgemein beten kann, komm Heiliger Geist und mach mal, sondern dass wir ihm tatsächlich Personen vorlegen, dass wir mit Namen auf dem Herzen vor Gott treten und um den Heiligen Geist für die Personen bitten, weil sie uns wichtig sind. Vielleicht ist das deine Rolle. Ich hoffe ein bisschen, dass es unsere Rolle ist. Wirklich mal Namen durchgehen, das könnte doch was Wertvolles sein, und die vor Gott legen und sagen, schick deinen Heiligen Geist zu dem oder zu der. Jetzt war bei Mose die Zahl begrenzt. Er musste 70 auswählen. Das hat natürlich auch eine symbolische Bedeutung. 70, die 7 und die 10 kommen da zusammen. Die 7 ist immer die Zahl der Vollkommenheit, die göttliche Vollkommenheit, und die 10 ist immer die Zahl der Ordnungen. Und deshalb kommt bei der 70 das so ein bisschen zusammen, die vollkommene Ordnung, die göttliche Ordnung. Ich weiß nicht, ob man nach dem Pfingstfest noch eine Zahl setzen muss. Jedenfalls kommt in der Pfingstgeschichte keine Zahl vor, die begrenzt wäre. Da sind es Pamphylier und Phrygier und ohne Zahl ganz viele aus ganz unterschiedlichen Kulturen, die erleben dürfen, dass der Geist Gottes auch auf sie kommt oder dann auf sie, dass sie dann erleben dürfen, was der Geist Gottes bewirkt. Aber vielleicht fangen wir heute mal mit 70 an. Also wenn du dir mal 70 Namen überlegen würdest, da wärst du, glaube ich, schon ganz gut beschäftigt, und die Gott vorlegen und sagen, für die wünsche ich den Heiligen Geist. Vielleicht auch mal 17, wäre auch schon mal okay. Aber einfach mal überlegen, wem wünsche ich das? Dass Gott vielleicht dich mit einbindet in das Pfingstfest. Die Rolle von Mose ist jedenfalls in meinen Augen eine, die eher zu uns passt als die von Josua. Josua, der sagt, das muss man doch unterbinden, der hat vielleicht auch manchmal recht, und vielleicht gibt es in der heutigen Zeit, ich merke selber manchmal, wie ich in die Josua-Rolle reinrutsche, gerade wenn es dann geistliche Formen gibt, die mir zu suspekt werden oder wo ich denke, oh, da wird es irgendwie unkontrolliert oder gibt es vielleicht auch die Gefahr, dass es missbraucht wird, dann werde ich eher wie ein Josua und sage, hey, das muss man doch vielleicht unterbinden oder zumindest bremsen. Ist irgendwie in mir drin. Vielleicht hast du das auch in dir drin irgendwie. Aber ich möchte eigentlich weniger wie ein Josua sein. Ich möchte eigentlich weniger der sein, der Vorsicht anmahnt, sondern eher wie der Mose ist und der sagt, Gott schickt deinen Geist auch auf den, der vielleicht jetzt nicht sich hier versammelt hat. Auch der nicht bei uns mit dabei ist, sondern der draußen ist im Lager, im Alltag, dort, wo die anderen sind. Für mich nehme ich mir das jedenfalls so vor. Vielleicht meinen wir manchmal auch wie die 70, die da stehen, dass man Gottes Geist nur an besonderen Orten empfängt oder an besonderen Situationen. Vielleicht hast du in deinem Leben auch Momente, wo du sagst, da habe ich Gottes Geist ganz besonders erlebt, vielleicht auf einer Freizeit oder bei einer Konferenz oder in einer besonderen Art von Gemeinschaft. Und das ist so wertvoll. Auf der anderen Seite steckt bei solchen Erlebnissen, wenn die so extrem sind, dass die sich so vom Normalen unterscheiden, immer die Gefahr drin, dass man dann meint, nur da empfängt man den Heiligen Geist und man sieht dann manchmal gar nicht mehr, wo er sonst auch noch im Leben auftauchen kann. Das ist manchmal die Gefahr bei der Sache. Vielleicht sind wir da ein bisschen auch wie die 70, dass wir denken, man muss doch an diesen Ort gehen, man muss doch Sonntagmorgens, da kriegt man den Heiligen Geist, aber ab Montag, da ist dann wieder eher weniger geistlich im Leben. Könnte sein, dass wir vielleicht auch da wieder ein bisschen mehr uns darauf besinnen, dass eben nicht nur an diesem Zelt den Geist Gottes gibt, sondern auch im Lager. Auch wenn man zurückgeht. Am Schluss gehen sie zurück ins Lager und nehmen den Geist Gottes mit. Und das werden wir ja auch tun. Wir gehen zurück in unseren Alltag, in unser Leben, und auch da kann man den Geist Gottes empfangen. Also es ist jedenfalls eine interessante Frage, hoffentlich auch irgendwie für dich irgendwie ein bisschen relevant, zu fragen, welche Rolle aus dieser Geschichte möchte ich eigentlich übernehmen. Es gibt in der theologischen Diskussionswelt gerade eine Diskussion darüber, die ist ziemlich lebendig, ob der Geist Gottes auch in Dingen wirkt, die gar nichts mit Gott zu tun haben. Da hat einer ein Buch geschrieben, der hat gesagt, wenn der Zeitgeist tanzt, dann tanzt Gott mit dem Zeitgeist mit. Und es hat eine große Diskussion ausgelöst, wird gerade viel, viel diskutiert, ob Gott auch in Bereichen wirkt mit seinem Geist, die wir vielleicht gar nicht als irgendwie Geist mit dem Geist wirken verbinden, also in weltlichen oder säkularen Bereichen. Und dann wird da diskutiert, wie ist es denn so? Ja? Ist es zum Beispiel so, dass man die Bewahrung der Schöpfung auch sehen kann als Geist wirken, wenn Fridays for Future sich darum bemühen oder andere Umweltorganisationen? Ist es auch Wirken des Geistes? Oder ist das Leben von Nächstenliebe auch dort erfahrbar, wo Menschen sich um Flüchtlinge kümmern, aber man gar nichts mit Gott und Religion zu tun hat, sondern einfach nur das macht? Es greift so ein bisschen den Gedanken auf vom barmherzigen Samariter, der hilft dir einfach auch nur, ja, ohne da irgendwas Religiöses mit zu verbinden, der ist ja ein Ausländer und eben nicht Jude und trotzdem tut das Richtige. Und das ist gerade die große Frage, wird hin und her diskutiert. Ich finde schon, man kann durchaus auch sehen, dass man Gutes dort findet, wo nicht explizit Gott draufsteht und wo man nicht explizit auch das mit Gott verbindet. Da kann durchaus Gutes passieren, das passiert in unserer Zeit und vielleicht ist es auch gut, wenn wir es in den Blick nehmen. Allerdings bei der Geschichte von Eldad und Medad, da ist ganz klar, prophetisches Reden ist ganz deutlich ein Hinweis, dass hier Gott am Wirken ist und nicht irgendwas. Es geht nicht nur darum, dass die irgendwas sagen. Es geht nicht nur darum, dass irgendwas Gutes passiert, sondern es geht schon auch darum, bei dieser Geschichte jedenfalls, dass erkennbar wird, Gott ist hier am Wirken. Gott ist da. Das ist ja der Sinn der Sache. Deshalb schickt Gott ja seinen Geist auf diese 70, dass sie spüren, Gott ist jetzt da. Und zwar auch bei uns, nicht nur bei Mose in seinem Zelt, sondern auch bei uns, da wo wir diese Rede mitnehmen, da wo wir uns von ihm füllen lassen. Es ist ganz eindeutig in dem Fall der Geist Gottes. Wahrscheinlich sind wir irgendwo dazwischen drin. Gott ist da, er ist am Wirken. Nicht nur wir selber sind am Wirken, hoffentlich. Deshalb ist es gut, wenn wir uns auch darauf besinnen, wo Gott am Wirken ist. Aber er kann durchaus auch da wirken, wo wir es vielleicht gar nicht gleich vermuten. Wir wissen ja gar nicht, was die Leute da prophetisch geredet haben in der Geschichte. Interessanterweise wird uns überhaupt nicht berichtet, was die 70 da sagen. Der Inhalt ist in der Geschichte überhaupt nicht im Blick, sondern es geht nur darum, dass erkennbar ist, der Geist Gottes wirkt an diesen 70. Und vielleicht nehmen wir das mit aus dieser Geschichte, dass wir uns vergewissern, der Geist Gottes ist da am Wirken. Vielleicht auch den Blick, dass wir ihn in Bezügen von unserem Alltag finden, aber dann durchaus auch explizit finden, wo wir dann sehen, da wirkt der Geist Gottes. Und vielleicht ist es unsere Aufgabe als Christen, in der heutigen Zeit, dort wo Gutes geschieht, tatsächlich auch darauf hinzuweisen, dass Gott am Wirken ist, weil man das sonst gar nicht sehen kann oder weil manche das sonst übersehen, dass in dem, was es Gutes in dieser Zeit heute auch gibt, tatsächlich Gott wirkt. Deshalb machen wir übrigens das mit dem Erzählen im Gottesdienst. Ja, ist genau das, dass wir einander hinweisen drauf, da hat in was ganz Alltäglichem, wo man es vielleicht nicht unbedingt Gott vermuten hätte oder Gottes Wirken vermutet hätte, hat für mich der Geist Gottes in mir gewirkt. Davon zu erzählen, das ist dann wichtig. Und vielleicht ist das dann unsere Pfingstaufgabe als Christen in der heutigen Welt und auch in dieser Diskussion zu sagen, wir weisen darauf hin, der Geist Gottes wirkt. Das nämlich ist Pfingsten. Sich sicher sein, dass der Geist Gottes da ist. Ob in einem Haus in Jerusalem oder ob im Lager der Israeliten oder ob in unseren Familien, in unseren Orten. Er ist am Wirken. Und insofern sind wir vielleicht doch ein bisschen alle wie Julian Nagelsmann. Ihr seid alle ein bisschen Bundestrainer, indem ihr auch selber sagen dürft, dem wünsche ich den Geist Gottes. Nicht nur, dass es ihm gut geht, nicht nur, dass er irgendwelche besonderen Sachen kann, sondern ich wünsche ihm, dass er den Geist Gottes in seinem Leben findet. Amen.